Das Licht Gottes nannten sie ihn. Natürlich stand er in der ersten Reihe der Schlacht und kämpfte für seinen König, wie er es all die Jahre getan hatte. Etwas war anders diesmal. Ein dunkler Schatten kämpfte um die Vorherrschaft in seinem Herzen. Der unendliche Schmerz, verraten worden zu sein. Aber seine Entscheidung stand fest. Er würde seinem Namen treu bleiben und als Licht Gottes für seinen Gott kämpfen. Egal, was Menschen ihm antun würden. Es gelang ihm zusammen mit den anderen Helden Davids, den plötzlichen Ausfall der Ammoniter zurückzuschlagen. Er wunderte sich, dass Joab den Befehl zum Verfolgen gab. Gerieten sie damit nicht zu dicht an die feindliche Mauer und in die Reichweite der Bogenschützen? Und dann traf ihn schon der tödliche Pfeil. Wie ein Film lief sein Leben an ihm vorbei. Das Licht Gottes, Uriah der Hethiter. Uriah, hebräisch, Gott ist mein Licht oder das Licht Gottes. Wer waren die Hethiter? Die Hethiter im Norden von Israel, ein sehr großes Reich, gerade eigentlich so 300 vor David hatten sie ihre größte Ausdehnung. Sie waren mit Abraham, hatten sie ein sehr kooperatives Verhältnis, aber natürlich gehörten sie zu den Völkern, die den ganzen Götzendienst, wo Gott Israel vor dem Götzendienst schützen wollte. Hier ist eine Fruchtbarkeitsgöttin aus dem Hethiterland abgebildet. Und Gott hatte den Israelis den Auftrag gegeben, im Esra 9, Vers 1 lesen wir dann, wie sie ihn erfüllt haben. Das heißt nämlich, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern der Länder mit ihren Gräuel, nämlich von den Kanaitern, Hethitern und dann geht die Liste weiter. Also Gottes Plan war eigentlich, dass sich Israel absondert von diesen Gräueltaten und Israel hat es nicht getan, aber dafür haben sich einzelne Helden aus diesen Ländern abgesondert von den Gräueltaten und haben sich zum Herrn bekehrt. Und insbesondere aus dem Hethiterreich waren das Ahimelech, der auch einer von den Helden Davids war, und eben der Uriah, von dem wir heute hören werden. Uriah wurde als Hethiter geboren, hat sich wahrscheinlich dann später zum Judentum konvertiert. Es gibt da zwei verschiedene Auslegungen, ob er schon als Jude dort gelebt hat oder eben also seine Eltern quasi dort einfach nur gelebt haben und er schon Jude war oder ob er wirklich ein Hethiter war und zum Judentum konvertiert ist. Aber wir werden nachher sehen, es gibt mehr Gründe dafür, dass er wirklich als Hethiter geboren wurde und später Jude zum Judentum konvertiert ist. Die meisten Stellen in der Bibel, die sich um Uriah drehen, ist natürlich die Geschichte, die wir nachher noch im Detail eingehen werden, aber er taucht an zwei anderen Stellen auf, und zwar als Held Davids. Es gibt mehrere Heldenlisten im Alten Testament, Helden Davids. Die erste, die ich euch vorstellen möchte, ist im 1. Chronik 11. Da sind 50 Namen aufgezählt und die Liste wird eingeführt mit den Worten, das sind die Obersten der Helden Davids. Und das ist eine Formulierung dabei, die sich treu zu ihm hielten, und dass sie ihn sozusagen zum König machten. Also das sind quasi die Männer, die von Anfang an dabei waren. Später lesen wir ja im 1. Samuel 22, nachdem David von Saul fliehen musste, geht er zuerst in diese Höhle Adullam. Und bestimmt habt ihr die auch schon mal gehört, das ist so der Ort, wo sich dann so 400 Männer insgesamt zusammengefunden haben, die alle gigantische Probleme hatten. Na, also da kommen wir gleich noch drauf, aber das war kein toller Ort. Die hatten Schulden, die waren bedrückt, bitter heißt es von denen. Also das war so ein ziemlich übler Haufen. Und da waren vermutlich diese 50 alle mit dabei, schon in dieser frühen Phase. Später, als die Verfolgung von Saul zu groß wird, muss er fliehen. Und er muss weiter fliehen, raus aus Israel, bis ins Philisterland und die Philister geben ihm dann die Stadt Ziklag. Und in Ziklag stoßen nochmal ein paar tausend Männer dann hinzu zu David. Und David wird mächtiger und mächtiger. Und dann am Ende, wenn er König über Juda wird, also noch nicht über ganz Israel, sondern erstmal nur über den Teil von, also den südlichen Teil Juda, da sind es dann schon zehntausende Männer, die in der Bibel erwähnt werden. Die sind nicht alle namentlich genannt, da heißt es dann immer Tausende von denen und so. Aber was man sieht ist, am Anfang war es ein kleiner Haufen. Da war es ein verschworener Kern von Leuten, die wirklich zu ihm gehalten haben. Und mit der Zeit sind dann mehr und mehr dazugestoßen. Warum sage ich das? Uriah der Hethiter war von Anfang an dabei. Er taucht schon gleich in dieser ersten Liste auf von diesen Obersten der Helden, die David zum König gemacht haben. Und das Spannende ist, es gibt noch eine zweite Heldenliste, viel später. Das Kapitel, wo diese zweite Heldenliste beschrieben wird, ist überschrieben mit die letzten Worte Davids. Im 2. Samuel 23. Und diese Liste enthält nur noch 37 Namen. Also es sind weniger als die 50 vom Anfang. Es sind sogar ein paar Namen dabei, die bei den 50 gar nicht auftauchten. Neue Namen, Leute, die vielleicht später noch dazugekommen sind. Aber dieses Kapitel, wo Davids letzte Worte geschrieben sind, ich weiß nicht, ob es so war, aber vielleicht hat David sozusagen auf seinem Sterbebett nochmal gesagt, passt mal auf, schreibt mal auf, die 37, die waren mir wirklich wichtig. Und dann werden nochmal 37 Namen explizit genannt. Und von diesen 37 Namen, also das sind sozusagen hier diese 37 mit dem schwarzen Umrandung, und bei diesen 37 ist Uriah, der Hethiter, wieder mit dabei. Das heißt, er war von Anfang an mit David, hat ihn zum König gemacht, und als David auf seinem Sterbebett liegt und nochmal Revue passieren lässt, was in seinem Leben los war, ist Uriah, der Hethiter, einer derjenigen, die er dort nennt. Kommen wir zur Hauptstelle von heute, die Uriah berühmt gemacht hat vor allen anderen Helden von David, auf eine sehr tragische Art. Im 2. Samuel, Kapitel 11. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegten, sandte David Joab und seine Männer mit ihm ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Es ist das erste Mal, dass David nicht mit in den Krieg zieht. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Er steht am Abend auf von seinem Lager. Das heißt, er hat den ganzen Tag gepennt und dann abends steht er auf und macht mal so einen Rundgang. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen. Und man sagte, das ist doch Bathsheba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kamen, wohnte er ihr bei. Aber sie hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück. Kurze Zwischenmerken, dass sie sich gerade gereinigt hat von ihrer Unreinheit, heißt sozusagen, sie hatte ihre Periode. Und es ist deshalb aufgeschrieben, damit wirklich sicher war, dass David sozusagen diese Schwangerschaft verursacht hat, die jetzt hier gleich erwähnt wird. Die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. David aber sandte zu Joab, sende zu mir Uriah, den Hethiter. Und Joab sandte Uriah zu David. Und als Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Herr und mit dem Krieg gut stände. Und David sprach zu Uriah, geh hinab in dein Haus und wasch deine Füße. Und als Uriah aus dem Haus Königs hinausging, wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Aber Uriah legte sich schlafen vor der Tür des Königshauses, wo alle Kriegsleute seines Herrn lagern, und ging nicht hinab in sein Haus. Als man aber David ansagte, Uriah ist nicht hinab in sein Haus gegangen, sprach David zu ihm, bist du nicht von weit her gekommen? Warum bist du nicht hinab in dein Haus gegangen? Uriah aber sprach zu David, die Lade und und Israel und Juda wohnen in Zelten. Und Joab, mein Herr und meines Herrn Kriegsleute, liegen auf freiem Felde. Und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meinem Weibe zu liegen. So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich tue so etwas nicht. David sprach zu Uriah, bleib heute hier. Morgen will ich dich gehen lassen. So blieb Uriah in Jerusalem an diesem Tag und auch am nächsten. Und David lud ihn ein, sodass er bei ihm aß und trank und machte ihn betrunken. Und am Abend ging er hinaus, um sich schlafen zu legen, auf sein Lager bei den Männern seines Herrn und ging nicht hinab in sein Haus. Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Er schrieb aber in dem Brief: Stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Als nun Joab die Stadt belagerte, stellte er Uriah dorthin, wo er wusste, dass streitbare Männer standen. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen einige vom Volk, von den Männern Davids, und auch Uriah, der Hethiter, starb. Da sandte Joab hin und ließ David alles sagen, was sich bei dem Kampf begeben hatte, und gebot dem Boten: Wenn du dem König alles bis zu Ende gesagt hast, was sich bei dem Kampf begeben hat, und siehst, dass der König zornig wird und so zu dir spricht, warum seid ihr so nahe an die Stadt herangerückt im Kampf? Wisst ihr nicht, dass von der Mauer geschossen wird? David hatte sich einen Mordsplan ausgedacht, um Uriah umbringen zu lassen. Und Joab, sein oberster Heerführer, führt diesen aus. David wollte damit seinen Ehebruch vertuschen, in der Hoffnung, dass quasi Uriah mit seiner Frau schläft, sie schwanger wird und man dann sagen könnte, naja, es war ja eigentlich von Uriah, es war nicht wirklich von David. So war der Plan von David. Aber Uriah macht ihm Strich durch die Rechnung. Wer war dieser Uriah? Ich hatte schon erwähnt, er ist wahrscheinlich als Hethiter geboren worden, später dann zum Judentum konvertiert. Und sie kannten sich sehr, sehr lange. Noch aus der Zeit, wo David erstmal Thronanwärter war, wo noch lange nicht absehbar war, dass David tatsächlich eines Tages mal König werden wird. Wenn meine These stimmt, und die kannten sich tatsächlich schon aus dieser Zeit von der Höhle Adullam, dann war Uriah einer von denen, wo es hier heißt, die Bedrängten, also es heißt dort, und es versammelten sich zu ihm, David, also in dieser Höhle Adullam, jeder Bedrängte und jeder, der einen Gläubiger hatte und jeder, der erbitterten Gemütes war, und er wurde ihr Oberster, und es waren bei ihm ungefähr 400 Mann. Also David hatte noch nicht wirklich eine Autoritätsgewalt, er ist dort erst Oberster geworden. Und in diesen Haufen von Bedrängten, Verbitterten, Schulden, Leuten, die total verschuldet waren, da mischt sich jetzt, oder da stößt Uriah hinzu. Vielleicht hat er auch Schulden gehabt im Hethitenland, und die er nicht bezahlen konnte, und sein Haus wurde weggenommen und alles. Und seine letzte Hoffnung war, da ist dieser, ich gehe da nach Jerusalem, da gibt es da diesen Haufen von Leuten, die sowieso nichts zu verlieren haben, und da schließe ich mich an. Was dafür spricht, ist zum Beispiel auch, dass er tatsächlich diese Schulden hatte und jetzt nicht wirklich ein reicher Mann war, spricht auch ein kleiner Nebensatz hier in diesem Text, den wir gerade gelesen haben. Da heißt es nämlich von Bathsheba, dass sie in ihr Haus zurückging, nachdem sie bei David war. Und normalerweise, man würde das überlesen und sich da nicht viel bei denken, aber tatsächlich gibt es biblische Kommentatoren, die gesagt haben, eigentlich hätte es an der Stelle heißen müssen, und sie ging zurück in Urias Haus. Weil das war eigentlich die Beschreibung, sozusagen eigentlich der Mann stand da damals im Vordergrund. Und Bathsheba hätte eigentlich zurück in Urias Haus gehen müssen, aber stattdessen heißt es, sie ging zurück in ihr Haus. Das heißt, vermutlich war tatsächlich Uriah ein armer Schlucker und hat diese junge, schöne, reiche Frau vielleicht sogar als ein Geschenk von seinem König bekommen, dass er sie heiraten durfte. Urias Haus oder Bathshebas Haus war direkt neben dem Königspalast. Das war ein extremer Vertrauensbeweis, weil je dichter du sozusagen an den König ran konntest, umso mehr war die Gefahr von einem Attentat. Ja, also dadurch, dass die direkt nebeneinander gewohnt haben oder zumindest in zweiter Reihe nebeneinander, war das ein extremer Beweis von David, das sind die Menschen, die ich in meiner Nähe haben möchte. Und dass das Haus in seiner Nähe war, naja gut, das kann man spekulieren, weil wenn David Bathsheba gesehen hat, dann war die nicht so weit weg. Ja. Also David und Uriah waren wirklich sehr, sehr eng. Also wie gesagt, er war ja auch einer der Obersten von seinem Heer. Man kann auch vermuten, dass Uriah sehr lange Zeit als Single gelebt hat oder vielleicht auch zwischendurch schon Witwer geworden ist, obwohl ich das nicht wirklich glaube, weil als in der Armee, wenn er da ständig am Umherziehen war, ist für mich die Wahrscheinlichkeit höher, dass er einfach gesagt hat, hier, ich kämpfe da eben als Single für meinen in der Schlacht. Ich habe mal kalkuliert, das Alter, man kann ja ungefähr davon ausgehen, dass David und Uriah ungefähr ein Alter waren. Also David ist schon mit 30 nach Hebron gekommen, um dort König zu werden. Das heißt, all die Jahre, wo er auf der Flucht war, wo er im Philisterland war, wo sie in der Höhle Adullam waren, das hat sich alles in seinen 20ern zugetragen, in seinen 20s. Zu dem Zeitpunkt, wo der Ehebruch passiert von David, war David ungefähr 48 Jahre alt. Das kann man sehr gut rückdatieren, weil man weiß, wann David gestorben ist. Man weiß, dass Salomo, der Sohn, 15 Jahre alt war, zu dem Zeitpunkt, wo David gestorben ist. Das heißt, man weiß, wann hat David mit Bathsheba den Salomo gezeugt, und vermutlich war kurz davor die Geschichte mit dem ersten Sohn, der dann gestorben ist. Aber wenn diese These stimmt und David zu dem Zeitpunkt 48 war und Uriah 48 war, dann war er schon im fortgeschrittenen Alter zu dieser Phase. Und seine Frau war wahrscheinlich wesentlich jünger. Vielleicht war sie 20 Jahre jünger, war sie 28, vielleicht war sie noch jünger. Wir wissen es nicht wirklich. Aber auf jeden Fall trennte die beiden ein großer Altersunterschied. Was ich auch spannend finde, ist diese Aussage hier, ist das nicht Bathsheba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, dass sogar bekannt war, wer der Schwiegervater ist. Also du musst jemanden auch schon gut kennen, wenn du den Schwiegervater den Namen kennst. Und nimmt dann natürlich der Name von Uriah, das Licht Gottes. Vielleicht hat er den Namen angenommen, als er sich zum Judentum konvertiert hat. Weiß man nicht. Auf jeden Fall spricht dieser Name auch schon was über den Charakter. Die spannende Frage, mit der ich auch mit einigen Geschwistern im Diskurs war, hat Uriah, als er nach Jerusalem kam und da von David interviewt wurde, hat er von dem Ehebruch gewusst. Nun, vielleicht ist deine intuitive Antwort natürlich nicht, weil es steht ja sogar im Text, warum er nicht zu seiner Frau gegangen ist. David fragt ihn es ja und Uriah sagt, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten und meines Knechte Herren lagern auf freiem Felde. Wie sollte ich in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So wahr du lebst und deine Seele lebt, das werde ich nicht tun. Das ist ja sozusagen die offizielle Antwort, warum Uriah nicht zu seiner Frau gegangen ist, obwohl es des Königs Wunsch war. Ja? Also ich glaube ja, Uriah, dass es vielleicht die Gepflogenheit war, im Krieg quasi nicht zur Frau zu gehen, aber wenn der König dir sagt, komm, mach das mal, ja, naja, also, okay, also das ist die offizielle Version. Was dagegen spricht, und das ist jetzt meine These, dass tatsächlich Uriah wusste, was da passiert ist, ist Folgendes. Zum einen muss man sich vor Augen führen, David ist ja da nicht bei Nacht und Nebel in das Haus eingestiegen und hat sie verführt, sondern es heißt, er hat Leute hingesandt und erstmal nach der Frau fragen lassen. Dann hat er nochmal Boten hingeschickt, also mehrere Leute, und hat sie holen lassen. Das heißt, wir reden hier schon von einer Gruppe von Leuten, die direkt involviert waren darin, Bathsheba zu David zu bringen. Und ich glaube, dass mächtige Leute oft unterschätzen, was ihre Bediensteten alles mitkriegen und wie die auch untereinander reden. Das ist ja manchmal auch, dass Eltern unterschätzen ja, was ihre Kinder mitkriegen und dann auch weitererzählen, weil man einfach denkt, naja, der ist noch nicht so weit oder die sind da nur Bedienstete. Ne? Ich glaube, die haben genau gewusst, was da abläuft, und die haben das auch nicht für sich behalten, weil dafür war die Story viel zu heiß. Ja? Und das Nächste, als Nathan zu David kommt, dann sagt er sogar zu David, weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Das heißt, die Feinde Davids, die Ammoniter in dem Fall, mit denen er auch Krieg geführt hat, die haben sogar darüber gelästert. So, dann erzähl mir doch nicht, wenn sogar die Ammoniter sich darüber lustig machen, dass der Uriah das nicht mitbekommen hat. Und es ist noch ein anderer Punkt. Uriah, ich halte ihn auch nicht für einen naiven Mann. Ich denke, der hat Gerüchte gehört, der wusste, dass sein Freund David ein Frauenheld ist, der schon zig Frauen als Ehefrauen hatte und wer weiß mit wie vielen anderen er noch was hatte. Der fehlt erstmals in der Schlacht. Der war sonst immer mit dabei, hat immer mit gekämpft. Diesmal bleibt er einfach zu Hause. Und dann kriegt er dieses komische Geschenk von David. Hier hast du noch ein Geschenk. Und David sagt auch noch, hier komm, geh mal zu deiner Frau. Und er wusste, und Uriah wusste natürlich auch, hier seine Frau als Nachbarin von David, jung, schön. Ne? Ich glaube, der Grund, warum Uriah selbst, als er betrunken war, enthaltsam geblieben ist, ist, weil er sicher war, ich werde mich nicht an einer Vertuschung von dieser Übeltat beteiligen. David, ich schätze dich als mein Gottes, aber das Ding werde ich nicht mit vertuschen. Da mache ich nicht mit. Und ich glaube, als Uriah hier mit David redet und ihm sagt, so wahr du lebst und deine Seele lebt, warum auch dieser Teilsatz und deine Seele lebt, ich kann mir vorstellen, dass Uriah gerade durch diese Entschiedenheit, hier nicht zu seiner Frau zu gehen, sich nicht an dieser Vertuschung zu beteiligen, der Schlüssel war, um Licht in Davids Leben reinzubringen, um das Licht zu erzwingen. Und er hat vielleicht damit David seine Seele gerettet. Lass uns kurz nochmal so einen Abschwenker machen zu Bathsheba. Hier ist ein Bild, wie diese rituellen Tauchbäder aussahen, im Kellergewölbe typischerweise angesiedelt. Und hier ist ein Foto, wie die Situation vielleicht war mit David und Bathsheba. Und es fällt eine Sache auf. Sie hat offensichtlich nicht im Keller gebadet und hat sich offensichtlich nicht dort gewaschen, wo man sich normalerweise frisch macht, sondern sie hat gedacht, ach, ich weiß nicht genau, was sie gedacht hat. Vielleicht war sie naiv und hat gedacht, ach Mensch, heute ist so ein schöner Tag, kann man doch auch mal in der frischen Luft baden. Ne? Vielleicht war es so. Auf jeden Fall war sie nicht wie eine andere Frau von David, die Abigail. Die Abigail und David, die hatten auch einen schwierigen Start, weil in dem Moment David drauf und dran war, auch eine schwere Bluttat zu begehen, als die beiden sich kennengelernt haben. Aber Abigail hält dagegen. Sie findet einen Plan, sie ist klug, um David vor der Bluttat zu bewahren. Ich will jetzt nicht auf Abigail eingehen, aber ich will einfach nur zeigen, nur weil da ein mächtiger Mann, ein imposanter Mann vor einem steht, muss man nicht gleich alles fallen lassen, sondern man kann klug sein. Wie windet man sich aus der Situation heraus? Und Abigail ist zum Beispiel so ein Beispiel für Klugheit, wie sie es geschafft hat, da eine sehr, sehr gute Kurve zu bekommen. Und David lobt sie ja auch dafür und sagt, oder beziehungsweise lobt sogar Gott dafür, gepriesen sei der Herr, der Gott Israel, der dich mir geschickt hat und deine Klugheit. Also Bathsheba, da ist relativ wenig Gegenwehr zu spüren, ja, und überhaupt diese Situation, dass sie da badet, naja, ich lasse das mal so stehen. Interessante Frage auch, warum hat Uriah, wenn er von der Sache wusste, warum hat er seine Frau noch nicht steinigen lassen? Das war das mosaische Gesetz, das galt zu Davids Zeiten. Er hätte sogar das Recht gehabt, Davids Tod zu fordern. Zumindest nach diesem Gesetz. Und ich habe mich gefragt, warum ist das nicht passiert? Und eine Erklärung liefert Wikipedia. Da ist tatsächlich die Begründung aufgeführt. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber da heißt es, weil eben Uriah als Hethiter galt, war er nicht in dem Kreis der Nächsten. Also wenn es sozusagen in diesem Gebot heißt es ja, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben. Und als Nächste galten wohl nur Israelis, also die Juden. Und wenn du sozusagen die Ehe gebrochen hast mit jemand aus einem anderen Volk, dann war das nicht so schlimm. Dann musstest du nicht sterben. Dann war es vielleicht noch ein Skandal, aber es war keine Todesstrafe. Das ist die Erklärung, die man in Wikipedia findet. Vielleicht hat Uriah seine Frau, seine Bathsheba, einfach nur zutiefst geliebt. Vielleicht war er einfach total in sich verliebt und hat gedacht, Mann, ja, okay, du hast es hier total, ne, aber ich liebe dich und ich wäre bereit, neu mit dir zu starten, wenn du es denn möchtest. Vielleicht hat Gott aber auch Urias Herz in irgendeiner Form angerührt und hat ihn bewegt, hat ihm vielleicht schon so eine Vorahnung davon gegeben, wie Jesus eines Tages auf die Ehebrecherin reagieren wird. Wir wissen es nicht. Vielleicht auch mit diesem Gefühl, hat er ihm auch so eine Vorahnung gegeben, dass das irgendeine Bestimmung haben wird, dass es zu irgendwas Gutem führen wird, was Uriah jetzt noch gar nicht absehen kann. All diese Dinge, vielleicht hat Gott irgendeiner Form Urias Herz bewegt. Das ist Spekulation. Eine andere Frage ist, warum hat sich Uriah nicht an David gerecht? Ich meine, es heißt hier in Sprüchen, Eifersucht weckt die Zornglut des Mannes und kein Mitleid verspürt er am Tag der Rache. Na, also, dass Uriah verletzt ist von dem, was David gemacht hat, davon gehe ich aus. Also das ist ihm nicht so nach dem Motto, oh, naja, ne? Sondern da waren schon Gefühle da. Da sind Emotionen mit verbunden. Und auch hier kann ich nur spekulieren, wie Uriah das geschafft hat, diesen Schritt zu gehen. Und vielleicht hat er sich an das Gebot aus der Tora, aus dem 5. Buch Mose erinnert, die Rache ist mein. Oder er hat sich an die Situation mit David erinnert, wo David zweimal die Gelegenheit gehabt hätte, den Menschen, dem er eigentlich gedient hat, nämlich König Saul, an dem er eigentlich nur das Beste gewünscht hat, und der Saul, der ihn so heftig verfolgt hat, der ihn umbringen hat lassen wollen und einen Speer nach ihm geworfen hat und Armeen David hinterher geschickt hat. Und David hatte zweimal Gelegenheit, sich an Saul zu rächen. Zweimal. Und zweimal demonstriert David dem Saul, dass er sehr wohl die Macht gehabt hätte, ihn umbringen zu lassen, aber es bewusst nicht getan hat. Und eine dieser Geschichten habe ich euch hier reinkopiert im 1. Samuel 24. Da sagte David hinterher zu Saul, also sie waren in dieser Höhle und David war direkt am Saul dran, hat sozusagen ein Stück Stoff von seinem Gewand abgeschnitten, hätte ihm genauso die Kehle durchschneiden können, ne? Aber macht er eben nicht. Und dann sagt er zu Saul, so von Ferne ruft er ihm das zu, siehe mein Vater, er nennt ihn Vater, er nennt Saul Vater, auch interessant, siehe den Zipfel deines Oberkleides in meiner Hand. Denn dass ich einen Zipfel deines Oberkleides abgeschnitten und dich nicht umgebracht habe, daran erkenne und sieh, dass meine Hand rein ist von Bosheit und Aufruhr. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Du aber stellst meinem Leben nach, um es mir zu nehmen. Der Herr richte zwischen mir und dir und möge der Herr mich an dir rächen. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Das war Davids Haltung gegenüber dem Mann, der ihn umbringen wollte. Und es war eine geistliche Haltung. Es war eine Haltung, die Gott Richter sein lässt. Und das hat David zweimal gemacht. Einmal in Engedi und dann in der Wüste Sif gab es nochmal eine ganz ähnliche Situation. Und vielleicht hat sich Uriah daran erinnert und hat sich gedacht, Mensch, der David war mir eigentlich immer so ein Vorbild darin, was es bedeutet, Gott Richter sein zu lassen und Gott das letzte Wort haben zu lassen. Und ich muss das jetzt gar nicht in meine Hand nehmen. An der Stelle wollte ich ein paar Geschwister bitten, was mitzuteilen. Und ich habe tollen Input bekommen. Also eine Sache hatten wir heute sogar schon gehört, das war nicht abgesprochen mit Helge. Ja? Aber wo Helge von der Situation erzählt hat, aus seiner Arbeit, wo er sich da von seiner Kollegin da verraten gefühlt hat, das ist natürlich nicht vergleichbar mit einer Situation, wie Uriah sie erlebt hat. Also diesen Verrat, dass dein bester Freund mit deiner Frau, und das ist klar, das ist ein Schmerz, den kann man nicht wirklich vergleichen. Und dennoch sind diese Alltagssituationen, erleben wir die oft ähnlich intensiv. Weil unser emotionales Gehirn macht da gar nicht so einen Unterschied, ob was ganz Furchtbares passiert ist oder ob es so eine Sache ist, wie dass eine Kollegin eine Präsentation nicht hält, die sie eigentlich halten sollte. In dem Moment fühlen wir uns oft ähnlich alleine, ähnlich verraten. Und ich fand es toll, was Helge gesagt hat, wie er damit umgegangen ist, dass er sich überlegt hat, ja, Jesus wurde auch verraten. Und Jesus hat es trotzdem geschafft, auf das Gute zu schauen, sich trotzdem an die guten Momente zu erinnern und das Gute in dem anderen zu sehen. Vielleicht so ähnlich, wie Uriah das mit David geschafft hat. Die Coralina wollte ich auch noch hervorheben, die hat mir einen ganz langen Brief geschrieben, mit ganz vielen tollen Tipps, was man in solchen Situationen machen kann. Und ich wollte hier ein paar davon einfach mal weitergeben. Also wie gesagt, das sind alles Situationen, die mehr den Alltag betreffen, die natürlich nicht so krass sind wie das hier, aber die dennoch typisch sind für das, was wir als Christ ja oft erleben. Und sie sagt, dass für sie als rationalen Menschen, was ihr da hilft, ist natürlich Predigten zu hören über Verletzung und Vergebung. Ihr hat eine Frauenfreizeit in Vilsmoos sehr geholfen. Da gab es eine Predigt, dass Vergeben gut für uns ist. Und wir es nicht einfach nur tun sollen, weil Gott uns vergeben hat, sondern dass es eben gut für uns selber ist. Oder ein Punkt, dass man auch einfach nicht so schnell verletzt sein sollte. Dass man gar nicht so schnell verletzt sein muss. Grundsätzlich wird es mein Mitmensch ja schon nicht böse gemeint haben. Das ist im Alltag ja ganz oft der Fall. Du bist verletzt von einer Sache und der andere hat es aber gar nicht böse gemeint. Das war vielleicht ein Missverständnis oder irgendwas. Ja? Und dass man einfach auch so diese Entscheidung trifft, im christlichen Alltag, im Bibelkreis, zu sagen, nee, ich vertraue mal, ich bin mal wohlwollend. Und vielleicht frage ich nach, was damit gemeint war, aber ich muss nicht gleich verletzt sein. Dass es auch eine Entscheidung sein kann, fand ich spannend. Dann hat sie geschrieben, dass sie ihr hilft, ist eben der Austausch mit anderen Mitmenschen. Bibelstelle, Epheser 4, 29. Und auch ein Punkt, den fand ich auch noch besonders spannend. Die Frage, wenn ich loyal zu Gott bin und ihm vertraue, dann kann ich es darüber auch schaffen, loyal und vertrauend den Geschwistern gegenüber zu sein, die es vielleicht gar nicht verdienen. So ähnlich wie mit Uriah und David, dass man, David hat es nicht wirklich verdient, dass man ihm vergibt und das Gute in ihm sieht. Aber weil Uriah als Licht Gottes Gott eben im Fokus hatte, hat das vielleicht auch geschafft, bei David hinter die Kulissen von dieser schrecklichen Tat zu blicken. Ein kleiner Punkt hier noch. Natürlich, du hörst so eine Geschichte und Leute verdrehen das auch schnell wieder. Nicht Leute, kann man eigentlich schon spezifischer sein, wer das verdreht. Der Satan. Weil natürlich, man könnte denken, ja, David hat Ehebruch begangen und er ist trotzdem König geblieben, ist ihm ja alles vergeben worden. Dann ist es ja nicht so schlimm, wenn ich dieses und jenes mache. Ne? Oder sogar noch schlimmer, wenn der Teufel einem so einredet, ja, das stimmt und darum kannst du auch die Ehe brechen und trotzdem Christ bleiben. Ne? Und die Wahrheit ist natürlich eine ganz andere. Die Wahrheit ist, die der Heilige Geist uns eingeben möchte, ist, dass uns Gottes Güte zur Umkehr führt. Und dass uns jeder Moment, wo wir gebrochen sein können über unsere Sünde, ein Stück mehr in Gottes Gegenwart führen kann, weil sie uns hilft, uns wieder ein Stück mehr frei zu machen von dem, was uns fesselt. Urias Tod. Ich finde es auch krass überhaupt, dass David Uriah selber diesen Brief in die Hand drückt. Wo er den Plan, um Uriah zu ermorden, den gibt er ihm in die Hand. Und es hat sich, ich habe mal im Duden nachgeschlagen, es hat sich tatsächlich im deutschen Wortschatz, gibt es hier den Urias Brief. Ich habe es noch nicht so oft benutzt, aber es ist tatsächlich ein Begriff dafür, für einen Brief, der dem Überbringer Unheil bringt. Und Urias zieht trotzdem in die Schlacht, ob für David, für Joab oder für seinen Gott, aber er kämpft gegen die Feinde Gottes. Und David hat in diesem Brief halt diesen Mordplan festgelegt, Uriah in die vorderste Front zu stellen und dann zieht sich das Heer plötzlich hinter Uriah zurück. Und der Joab, das ist so der Heerführer von David gewesen, der adaptiert, der wandelt den Plan ab. Und auch das ist jetzt wieder Spekulation, warum er das gemacht hat. Aber was er erstmal macht ist, sie greifen die Stadt an einer Stelle, die extrem gut verteidigt ist, wo sehr wehrhafte Männer da stehen. Der Angriff wird natürlich abgewehrt. Im Gegenteil, die Ammoniter machen sogar einen Ausfall und jagen sozusagen Davids Männer nach. Davids Heer kann wiederum dann diesen Ausfall zurückschlagen. Aber jetzt machen sie eben den Fehler, der aber bewusst von Joab einkalkuliert war. Sie rücken zu dicht an die Stadtmauer ran. Und bei diesem Ranrücken an die Stadtmauer, natürlich werden dann Pfeil und Bogen geschossen und einer der Pfeile trifft dann auch Uriah. Meine These, es ist wieder jetzt nur Spekulation, warum Joab diesen Plan geändert hat. So wie Uriah jetzt hier gestorben ist, war es zumindest irgendwo kein Verrat von Joab. Weil es war nicht so, dass das Heer einfach zurückgezogen hat, sondern Uriah konnte irgendwie sterben und es klingt jetzt krass, aber viele mit ihm. Also es war sozusagen wie so ein, jetzt sind wir halt, haben wir die Schlacht halt verloren, wir sind halt im Pfeilhagel gestorben. Das andere, dass sozusagen die lassen Uriah da allein und das Heer zieht sich einfach zurück. Vielleicht war selbst das für Joab, für so einen krassen Typen wie Joab, zu krass. Ja, für ihn. Das Licht Gottes nannten sie ihn. Natürlich stand er in der ersten Reihe der Schlacht und kämpfte für seinen König, wie er es all die Jahre getan hatte. Etwas war anders diesmal. Ein dunkler Schatten kämpfte um die Vorherrschaft in seinem Herzen. Der unendliche Schmerz, verraten worden zu sein. Aber seine Entscheidung stand fest. Er würde seinem Namen treu bleiben und als Licht Gottes für seinen Gott kämpfen, egal was Menschen ihm antun würden. Es gelang Uriah zusammen mit den anderen Helden Davids, den plötzlichen Ausfall des feindlichen Heeres zurückzuschlagen. Er wunderte sich, dass Joab den Befehl zum Verfolgen gab. Gerieten sie damit nicht zu dicht an die feindliche Mauer und in die Reichweite der Bogenschützen? Und dann traf ihn schon der tödliche Pfeil. Wie ein Film lief sein Leben an ihm vorbei. Das Kampfgetümmel verebbte in seinen Ohren. Für einen Moment wurde es still um ihn. Dann traf glänzendes Licht seine Augen. Die Zeit schien auf einmal nicht mehr zu existieren. Der Film über sein Leben ging plötzlich weiter und nahm ungeahnte Wendungen. Er sah Nathan und David und er konnte sehen, wie betroffen David über sein Verbrechen war. Er sah, wie David in seinen letzten Worten ihn, Uriah, auf seine persönliche Heldenliste setzte. Er sah, wie Menschen tausende Jahre später durch seine Lebenstragödie wachgerüttelt wurden. Er sah, wie Menschen sich entschieden, Sünde nicht zu vertuschen und stattdessen Licht in ihr Leben zu lassen. Und da wusste Uriah, dass seine Bestimmung als Licht Gottes über alle Maßen erfüllt hatte. Amen.